Ja, weil das Thema für diesen Gottesdienst angeboten vom guten Umgang miteinander. Und ich lese uns noch einen kurzen Text aus dem Kolosserbrief, auf den wir später dann eingehen werden. Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch auch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und es ist interessant, fast in jedem seiner Briefe schlägt Paulus, vor allem im zweiten Teil, diesen Thema an. Es geht immer um diesen guten Umgang miteinander und der ist leider auch immer wieder gefährdet oder angefochten, aber Paulus kommt immer darauf zu sprechen und das hat natürlich einen guten Grund und der liegt nicht nur darin, dass wir selber auch immer noch ein bisschen schwierig sind, sondern es hat auch damit zu tun, dass dem Feind nichts mehr Spaß macht als diese irdische Darstellung himmlischer Wirklichkeiten, die Gemeinde unglaubwürdig zu machen, zu zerstören. Das ist eine ganz einfache Sache, dass wir begreifen, der dreieinige Gott ist in sich Liebe und einer liebt den anderen. Gott hat sich das Objekt, das er lieben könnte, nicht erst schaffen müssen. Es ist von Ewigkeit da und vorgegeben. Die menschliche Gemeinschaft, zunächst die Ehe und dann aber auch die Gemeinde, das ist eine Spiegelung himmlischer Wirklichkeiten auf Erden. Und weil der Feind seinerzeit an den Thron Gottes nicht herankommt, zerstört er das, was Gott am nächsten und am wichtigsten ist. Und von daher kommt all das, was wir in vielen Gemeinschaften finden, Macht und Unterwerfung, Neid, Eifersucht, Brudermord, Rache und Gewalt. Den Thron konnte er nicht stürzen, aber das, was Gott am ähnlichsten ist, was Gott am meisten gleicht, was Gott am liebsten und am wichtigsten ist, das konnte er zu Fall bringen. Und erst Jesus hat im Heil diese Gemeinschaft wiederhergestellt und prompt setzt der Feind wieder an und nimmt einen Anlauf nach dem nächsten, um Gemeinschaft unglaubwürdig zu machen. Das Problem ist, dass er dabei jetzt auch noch einen Verbündeten im eigenen Herzen hat, diese alte Natur, die auch im Heil leider nicht aufhört, noch da zu sein. Und trotzdem, nichts ist wichtiger, gibt mehr Zeugnis von der Schönheit, der Größe und der Macht Gottes, als dieser gute Umgang miteinander. Nichts vermag Gott mehr auf die Erde zu tragen und nichts sucht und fragt vielleicht auch eine verlorene und zerstrittene, sich gegenseitig bekämpfende Welt mehr als Gemeinschaften, wo anders gelebt wird, wo man anders miteinander umgeht. Und so ist der Höhepunkt in allen Schriften des Paulus nicht die Glaubenswahrheiten, nicht die Lehrsätze. Die Lehrsätze, die Bekenntnisse, die Glaubenswahrheiten, das füllt ganze Bibliotheken. Aber es geht nicht um den geglaubten Glauben, sondern es geht ums gelebte Leben. Und das ist der eigentliche Höhepunkt aller paulinischen Briefe. Wenn alles wieder Gestalt gewinnt, was Gott schuf und was er im Herzen hat, wenn er das ausdrücken darf in uns, da ist der Höhepunkt erreicht. Nicht in den Gedanken, sondern im gelebten Leben. Ich habe ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Das erste wird sein, wie gut es einmal war, trotz aller Verschiedenheit, dieses Wunder der Gemeinschaft am Anfang. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und manche sagen, das ist diese berühmte Urgemeinde-Romantik, und ich sage, na, das ist ein Blödsinn, das ist normal. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das ist deshalb so ein Wunder, weil Kirche oder Gemeinde im ersten Jahrhundert etwas völlig Neues war, eigentlich unbegreiflich. Egal, wohin man schaut, von Antiochia bis Rom, es hat es bisher nicht gegeben. Bei den Juden war viel Trennung und Spaltung, das Normale. Man war aufgeteilt in zahllose Klicken und Untergruppen. Jeder Dialekt, jede örtliche Gruppe, jede Idee, jede Hintergrund, jede Geistesschule, jede Landsmannschaft, das hat seine eigene Synagoge gehabt und war sehr exklusiv und hat gesagt, wir machen es richtig und die anderen liegen daneben. Im Heidentum war es nicht viel anders. Da war wichtig Clan, Sippe und Stamm. Und in den großen Ballungsräumen konnte man damals auch nur überleben, wenn man einem Clan angehörte und leben hieß, für den eigenen Clan vor allem zu sorgen. Und dann kamen die Christen und durchbrachen so ziemlich alle Grenzen. Alle Grenzen, die damals von Menschen aufgerichtet worden waren, die wurden durchbrochen. Das Evangelium brachte die Leute zusammen. Grenzen der Sprache und der Kultur wurden durchbrochen. Grenzen der Rasse und der Herrschaft knickten in der Gemeinde einfach ein. Und zum Tisch des Herrn, da gingen die Angehörigen des Kaiserhauses und die Sklaven. Gegensätze vermischen sich. Da gab es noble, wohlerzogene Juden aus vornehmstem Haus mit festen Vorstellungen von Sauberkeit und Reinlichkeit und daneben den Sklaven, der den ganzen Tag in den Docks am Tiber gearbeitet hatte und der leider keine Zeit mehr gehabt hat, sich noch zu waschen und zu parfümieren. Von Tischsitten hielt er auch nicht viel und was auf den Tisch kam, störte ihn nicht. Hauptsache es war viel und es war heiß. Und über diese ganzen Grenzen hinweg ein fröhliches Miteinander unter der Ordnung der Liebe. Man wusste sich eins, man hielt zusammen, man sorgt füreinander. Wer viel hatte, gab dem, der nichts hatte. Und wer nichts hatte, der nahm gern, ohne sich beschämt zu fühlen. Es wurde ja nicht gegeben mit dem Gedanken ans gute Werk und den eigenen Ruf. Es waren auch keine lässig hingeworfenen Almosen aus dem Überschuss und aus Barmherzigkeit. Man gab, weil man sich liebte. Gemeinde war also dieses absolute Wunder. Vieles ist da zusammengekommen. Gegensätze, die sich normalerweise ausschließen würden, auf einmal passt das zusammen und man braucht starke Nerven und eine schwache Nase. Man musste manches überhören und übersehen können. Aber vor allem eins. Auf die Leute schauen mit den Augen Gottes. Lernen, jeden Menschen so zu sehen, als jemand, für den Christus den Preis bezahlt hatte und den er auch noch verändern würde. Überhaupt der erste, wichtigste Schlüssel, wie Gemeinschaft funktioniert. Der andere ist immer jemand, für den Christus am Kreuz gestorben ist. Er ist nie etwas Besseres oder Schlechteres als ein verlorener Sünder und er ist nie mehr oder weniger als jemand, für den Christus alles eingesetzt hat. Er ist jemand, dem Gott alles wert gewesen ist. Und wenn man das beim anderen sieht und den anderen mit den Augen der Liebe Gottes anschaut, einer, für den er alles eingesetzt hat, jeden Preis bezahlt hat, alles gegeben hat, dann lernt man den Menschen anders zu sehen. Und unter diesen Vorzeichen hat sich Gemeinschaft verändert. Und egal wie unterschiedlich man war von Kultur, Mentalität, Sprache, Zivilisation, Christus hat sie zusammengebracht, eine Familie draus gemacht, mit verschiedenen Geschwistern, hat den Menschen nie einander unterworfen, sondern hat einfach klar gemacht, ihr seid jetzt eins. Und so ist das überzeugendste Wunder, das der Geist Gottes schafft, die Gemeinde. Und die Uraufgabe ist immer der, einander lieben. Und ich merke es einfach nur kritisch an, ohne bösartig sein zu wollen. Aber es kann sein, dass man als Gemeinschaft nicht weiterkommt, weil Unversöhnlichkeit und Lieblosigkeit gegen Brüder, Schwestern und Gruppen, weil das nicht begraben werden kann. Und vieles bleibt blockiert, solange man Groll nicht aufgibt, Streit nicht beilegt und nicht mit der gleichen Liebe lieben will, mit der wir von Gott geliebt sind. Und es kann vielleicht sein, dass uns deswegen manchmal die Vollmacht fehlt, weil man sich mit lieblosen Verhältnissen abfindet, statt sich nach dem auszustrecken, wie es einmal war. Darum noch einmal und verstärkt das Zweite, was die Gemeinschaft ausmacht. Also das eine, das Wunder, dass es damals gewesen ist, und zweitens, was es ausmacht. Gemeinschaft ist eben eine Einheit von Verschiedenen. Und der andere ist dann Bereicherung, nicht Bedrohung. Gemeinschaft ist auch eine Einheit von Schwierigen. Wir sind schließlich auch nur Menschen. Das erklärt sicher, warum es bei uns immer wieder Sünde, Konflikt und Nöte vorkommt. Aber es ist keine Erlaubnis, sich da drin häuslich niederzulassen und sich damit jeder Veränderung zu verweigern. Ich bin manchmal in verschiedenen Gegenden Deutschlands unterwegs, da ist dann die Beispiele einfacher zu formulieren, dann sind sie nicht gleich so kärntnerisch, gell? Aber in einer Ecke Deutschlands, da ist man immer wieder, wenn ich das angesprochen habe, wie grob man manchmal miteinander umgeht. Ja, wir sind halt auch so. Sage ich, aber das ist vielleicht die Ausgangslage. Aber das ist keine Erlaubnis, sich in dem wir sind halt so, sich häuslich niederzulassen, sich Veränderung zu verweigern. Ist man nicht sehr beliebt, wenn man solche Sprüche ablässt. Gemeinschaft heißt nichts anderes als eine Einheit von Verschiedenen und sicher auch eine Einheit von Schwierigen. Aber die Überschrift ist immer: Jeder ist Gott alles wert gewesen. Jeder ist unwahrscheinlich geliebt. Keiner ist in der Hinsicht besser oder schlechter dran. Und wir haben noch nie, wirklich noch nie, einem Menschen in die Augen geschaut, den Jesus nicht unwahrscheinlich liebt. Und Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Ich kann andere nicht ändern. Meine Frau versucht es seit über 40 Jahren. Und wenn es nicht einsieht, passiert nichts. Ich kann immer nur mich ändern, nicht den anderen. Aber dann besteht Gemeinschaft daraus, dass Leute ein allererstes Interesse haben, Christus ähnlicher zu werden. Das ist Gemeinschaft. Jeder hat vor allem ein Interesse. Jeder. Christus ähnlicher zu werden. Und wenn das jeder hat, dann kommt man schon klarweise in die Gänge kommen. Ein drittes, was Gemeinschaft gefährdet. Das eine unter dem Stichwort Narzissmus, was der Philipperbrief so schön drinnen hat mit Selbstsucht. Das andere mache ich ganz kurz nur: Ideale. Narzissmus in der Gemeinde. Klingt zunächst fremdländisch, dieses Wort. Man kann es mit selbstsüchtig übersetzen, das kommt ganz gut hin. Narzissmus heißt heute: Ich bin der Größte, ich bin der Wichtigste, ich bin der Coolste, alles muss sich nach mir richten, alles hat sich um mich zu drehen. Das ist so eine Geisteskrankheit des 21. Jahrhunderts, hat am ausgehenden 20. massiv um sich gegriffen. Einfach diese Sache: Es geht nur um mich, und nur wenn es um mich geht, dann geht es mir gut und so weiter. Das kann man also vorwärts, rückwärts in die Richtung deklinieren. Dieser Narzissmus, übrigens, der kommt aus der griechischen Mythologie. Narziss, da gibt es 12 verschiedene Varianten in der griechischen Mythologie. Das war so ein hübscher Jüngling, der es geliebt hat, sein eigenes Spiegelbild zu betrachten. Und eine der berühmtesten Darstellungen der Malerei ist dann, wie dieser Narziss, so heißt der, sich über einen Deich beugt oder so zum Wasserspiegel hinbeugt und ganz fasziniert ist von seiner Schönheit. Also Männer waren das, gell? Gibt's auch Fische. Und er schaut und schaut und beugt sich immer tiefer runter und dann fällt er kopfüber rein. Und anstatt schwimmen zu lernen, was vernünftig gewesen wäre, war er nur mit sich selber beschäftigt. Er ertrinkt. Narzissmus ist ein größeres Problem in unseren Gemeinschaften. Zum Beispiel, es ist ausgesprochen schwierig geworden, zu leiten im Zeitalter von Egomanie. Wenn man heute mit geistlichen Leitern spricht, dann hört man oft, dass viele von ihnen Angst haben und mit Unsicherheit kämpfen. Da ist diese Angst, alles richtig zu machen, die Angst, für Fehler angegriffen zu werden, Angst vor Infragestellung. Denn der Respekt vor Verantwortungsträgern nimmt drastisch ab. Jeder von uns hat seine Meinung, vertritt sie offensiv und will sie durchsetzen. Und so verschwimmen die Grenzen zwischen Mündigkeit und Rechthaberei. Und fühlt sich jemand als Gemeindeglied nicht ernst genommen, dann reagiert er häufig beleidigt, verletzt und mitunter sehr angriffslustig. Das Stichwort vom Wutbürger ist ja manchen bekannt. Leiter bekommen das dann zu spüren. Sie werden häufiger hinterfragt als früher und müssen sich ständig rechtfertigen. Oft werden sie mit Unterstellungen konfrontiert, die in der Tat schmerzhaft, kränkend und zutiefst verunsichernd wirken. Dabei geben viele sich Mühe, opfern sich auf, engagieren sich und müssen sich doch ständig rechtfertigen. Dieser steigenden Zahl von narzisstischen, wichtigtuerischen, von ihrer eigenen Meinung völlig begeisterten Gemeindeglieder kann man es nicht recht machen. Es gibt immer was zu kritisieren, zu nörgeln, zu intrigieren. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Viele Leiter reagieren dann mit einem inneren Rückzug. Sie hören auf zu leiten. Immer mehr Verantwortungsträger hören auf, Verantwortung zu tragen. Und man flüchtet in die Rolle des Moderators, der es allen recht machen will. Er will zuhören, abwarten, hören, was die anderen sagen, herausfinden, wohin der Trend geht und sich dann mit dem Strom bewegen und auf die richtige Seite schlagen. Wenn jedoch der geistliche Leiter zum Moderator wird, geht die Berufung, die Vision, die göttliche Zielsetzung verloren. Und aus Angst für eine Überzeugung angegriffen zu werden, wird der Pastor zum Moderator, zum Mitläufer und führt nicht mehr, sondern passt sich nur noch an und versucht, es einer Mehrheit recht zu machen. Und die Mehrheit muss nicht die Wahrheit haben. Das Einzige, was einen retten kann, ist, zu seinen Überzeugungen zu stehen, eine Vision zu haben, sie klar zu formulieren und sie eindrücklich zu vermitteln und jeden, der nicht mitmacht, zu sagen, dann gehst du von Bord. Nicht jeder, der an Bord ist, hat das Recht, über den Kurs demokratisch mitzubestimmen. Wir brauchen wieder Leiter, die Vision haben und die in der Lage sind, Leute für diese Vision zu inspirieren, zu gewinnen und jemanden zur Not auch zu sagen, du bestimmst hier nicht den Kurs. Und ich weiß von guten Arbeiten, die bestehen, weil sie sich zum Teil auch von Leuten getrennt haben, die Querulanten waren. So, Klammer zu, wird schon wieder besser. Die andere Seite ist, Gemeindeglieder, die müssen lernen, wie geistlich mündige Menschen ausschauen. Und man darf Rechthaberei nicht mit Mündigkeit verwechseln. Ein mündiger Mensch, der fragt nach dem Willen Gottes. Und der weiß sich in erster Linie der Wahrheit der Schrift und dem Wirken des Geistes verpflichtet. Und er versucht in Einklang mit seinem Gewissen zu leben. So viel ist klar. Er ist kein Duckmäuser. Er hat Überzeugungen. Aber er ist kein aufmüpfiger Rechthaber. Und auch ein geistlich mündiger Mensch ist bereit, Autorität zu akzeptieren, und er weiß, wo seine Grenzen sind. Und er ist bereit, die Berufung, die Gott anderen Menschen gegeben hat, zu akzeptieren und sich in konstruktiver Weise Leitung unterzuordnen. Das hat für mich immer wieder auch dieses innere Ringen bedeutet, mich zu unterstellen, mich unterzuordnen, obwohl ich auch eine wichtige Position hatte, aber es war nicht die Top- und die letzte Position, und da bin ich dann immer wieder in der Versuchung gewesen zu rebellieren. Ich kenne mein eigenes Herz, ich bin also ein Dickschell manchmal. Aber sich dann zu beugen und zu sagen, es geht um das große Ganze, um das gemeinsame Ziel, um die Berufung, die Vision, den Auftrag, den wir seit Jahrzehnten haben. Das ist ein Kampf gegen das eigene Herz manchmal. Aber es ist notwendig, denn sonst driftet alles auseinander und es kommt dieses Spaltbild hinein. Geistlich mündige Menschen wissen um ihren Wert und um ihre Würde. Aber sie akzeptieren und respektieren Leitung und Autorität. Dass Leitung natürlich ihrerseits unterm Wort steht. Und das Amt nicht sich übers Wort erheben darf, ist klar und gehört mit eingeschlossen. Und so wäre die Lösung in dem Problem natürlich ein konstruktives Miteinander statt narzisstischer Selbstzerfleischung. Denn Leiter können dann auch wieder einen Blödsinn machen. Sie reagieren auf Angriffe verletzt und gekränkt, fühlen sich unsicher, schlagen zurück. Und verteidigen sich dann mit den gleichen Mitteln, mit denen es angegriffen werden. Dann schaut man Gleichgesinnte um sich und bildet eine Hausmacht, redet schlecht über die, von denen man sich bedroht fühlt, versucht sich durch Manipulation zu schützen und so weiter und so weiter. Und wenn Leiter in diese Falle tappen, dann wird aus Hirten Leute, die den anderen eher das Fell über die Ohren ziehen, sie nicht weiden, sondern eher schlachten. Und so haben wir leider in manchen Gemeinschaften auch dieses Phänomen, dass die Zahl der Randsiedler, die zwar gläubig sind, aber nicht mehr auftauchen, weil sie sich angegriffen und gemobbt fühlen, leider zunimmt. Die Zahl der Unchurched Believers wächst. Und es gibt nur einen Schluss aus der ganzen Geschichte. Gegenseitiges Kränken und gekränkt sein muss einfach aufhören. Und ich muss lernen, dass meine selbstbezogenen Einstellungen auch von Christus verändert werden kann. Als Glied am Leib genauso wie als Leiter, der für diesen Leib mit verantwortlich ist. Wie gesagt, und dieser Narzissmus ist nur eine Facette. Das andere wäre Idealismus. Ich kann es knapp nur ansprechen, aber Idealismus heißt, dass wir oft ein sehr erhabenes Bild von Gemeinde haben. Es soll ja gut laufen in der Gemeinde. Es soll der Heiligung was weitergehen. Und dann gibt es ein kleines Problem. Kein Raum für Probleme und Schwierigkeiten. Wenn die Kinder aus dem Ruder laufen, die Ehe hängt, der Betrieb gefährdet ist, und das ist eigentlich dann oft nicht vorgesehen, und wenn dann niemand an meiner Seite ist, wenn es mir gerade einmal dreckig geht, wenn Dinge einfach nicht sein sollen und doch sind, dann wird es schwierig, denn dann ziehen manche sich da wieder zurück, fallen raus. Leid und Not muss wahrgenommen werden. Auch wenn es nicht zu unseren Vorstellungen vom Heilen passt, wahrnehmen, annehmen, sich darauf einlassen, klar machen, hier sind auch Menschen mit Nöten willkommen. Und Menschen mit prekären Situationen, die sind keine Störung. Und wenn jemand in Sünde fällt, dann hilft man ihm zurecht. Aber Versagen ist nicht das Letzte und Schwierigkeiten sind keine Beschmutzung. Natürlich, im Narzissmus ist es oft so, dass man nur sich selber sieht und dann hat man kein Auge, kein Herz und keine Hand für das, was anderen Not macht. Das Letzte ist dieser kleine Knigge der Liebe, den der Paulus hier im Kolosserbrief angesprochen hat. Und ich lese uns noch einmal ab Vers 12 im Kapitel 3. Zieht als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen an. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Ertragt einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt euch ihr. Zieht an, bedeutet nichts anderes. Tragt das an euch. Tragt es auf eurer Haut, damit es dem anderen widerfährt. Das sei innen und außen eures Wesens füreinander. Das Wesen Christi. Tragt das an euch. Und so ist das Geheimnis christlichen Lebens und des Umgangs miteinander nicht allein von Charakter, Temperament, Tugend oder Kultur bestimmt. Das eigentliche Geheimnis ist eine erfahrene Verwandlung. Wir tragen an unserem Leib und in unserem Wesen das Wesen Christi. Was ist es? Herzliches Erbarmen oder ein Herz voller Erbarmen. Mitleid. Eigentlich sagt das griechische Wort, einen Menschen so ansehen, dass einem sein elender Zustand direkt in die Eingeweide fährt und da so was wie einen schneidenden Schmerz verursacht. Einen Krampf in den Eingeweiden auslöst, wenn ich das sehe. Und es fängt immer bei Gott an, dass er mir mit seinem Erbarmen zuvorgekommen ist. Er hat mich zu sich gezogen. Er hat mich aufgerichtet. Er hat zugedeckt und geheilt. Und das, was er mir getan hat, dass er mich anrührt mit Erbarmen, das wirkt in uns, dass wir es weitergeben. Erbarmen heißt den anderen die Armut abnehmen. Das deutsche Wort Erbarmen ist sehr schön, abarmen. Armut abnehmen. Absahnen ist vertraut, ja? Gut. Abarmen ist das gleiche, nur halt mit der Armut. Man nimmt dem anderen die Armut ab, lässt sie nicht fühlen, wendet sich ihm so zu, dass er wieder aufgerichtet wird. Erbarmen heißt auch nicht verurteilen oder richten oder gar hinrichten. Doch, ich weiß schon, ich muss auch Beurteilungen abgeben. Aber es ist was anderes, ob ich um ein faires Urteil bemüht bin oder ob ich mich schon als letzte Instanz verstehe, die den anderen hinrichtet, weil er nicht so tickt, wie ich mir es gedacht habe. Und in den Arm nehmen, umarmen, auch ein Ausdruck von Erbarmen. Freundlichkeit und Güte hat er dann noch erwähnt. Christotes, das ist eine milde, so eine positive Weichheit. Diese Haltung, wo man sich nicht ständig aneinander reibt und aufreibt. Vom Joch in Matthäus 11, Vers 30 wird es auch gesagt. Es ist Christus sanft. Wir sind unter einem Joch unterwegs und es muss nicht rau sein, nicht hart im Umgang, nicht harsch, sondern dieses gute, freundliche Wort, das Gott uns zuerst gesagt hat und nie verweigert hat und immer wieder sagt, es darf prägen. Darum können wir freundlich miteinander umgehen. Mutmachendes, freundliches Wort. Demut wird erwähnt, ist die Fähigkeit, klein zu sein und die Anmaßung der Größe abzulegen. Demut, das ist die Größe von jemandem, der sich beugen kann. Interessant ist auch, dass es mit Selbsteinschätzung zu tun hat. Selbsteinschätzung heißt, ich kenne mich. Ich kenne mein Herz. Oh ja, gib mir gleich einen Schluck, oder willst du das allein nicht trinken? Dankeschön. Ich habe schon wieder vermasselt. Demut heißt, ich kenne mich. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wozu ich fähig bin. Ich weiß, was in den verborgensten Winkeln meines Herzens schlummert. Das griechische Wort hat mit Selbsteinschätzung zu tun, in dem Sinn, ich mache mir nichts mehr über mich selber vor. Und ich verlange vor allem von anderen nicht, dass sie idealer und vollkommener sind als wie ich. Und ich weiß, der andere kämpft genauso mit den Abgründen seiner Seele. Der Schaden der Sünde ist halt einmal so erfasst. Und das ist wirklich böse. Aber ich weiß, bei aller Unvollkommenheit, er liebt trotzdem. Und er hat sich zu mir gebeugt. Er ist aus seiner Höhe gekommen, hat sich zu mir gebeugt, mich angenommen. Und weil ich weiß, wer ich bin, wozu ich fähig bin, höre ich auf zu verurteilen, was der andere ist, denn bei mir schaut es nicht viel besser aus. Aber wir sind beide geliebt, wir sind beide auf einem guten Weg der Veränderung, weil Christus sich nicht entfernt gehalten hat und gesagt, na pfui, sowas schaue ich mir ja gar nicht an, sondern gesagt, ich bin da eingestiegen in dieses Elend und mittendrin fange ich an, das von innen heraus zu verändern. Er wird verwandeln. Sanftmut wird erwähnt, wird verschieden übersetzt mit Milde, Behutsamkeit, Fügsamkeit, auch Belehrbarkeit. Ein sanfter, behutsamer Umgang, den Gott mit uns hat und den er jetzt in uns schafft und schenkt, dass wir mit anderen auch so umgehen. Übrigens, das Wort Sanftmut wird dann noch übersetzt mit Belehrbarkeit. Also ein sanftmütiger Mensch ist einer, der sich was sagen lässt, der Rat annimmt, Weisung und Hilfe. Es ist Sanftmut, wenn man um Hilfe bittet, wenn man sich helfen lässt und nicht einfach weiterwurstelt, wenn man sich in der Beziehung verfahren hat, sondern der sagt, wer könnte uns helfen? Gern, jetzt kommt natürlich wieder dieses Moment rein, muss ich mir jetzt dann schauen, weil ich zugib, wir hängen in unserer Ehe, da ist eine massive Krise, oder bin ich sanftmütig und sage, bitte kann man wer was sagen, wo man sich gut weiterhelfen lassen kann. Das ist Sanftmut. Nicht alles besser wissen und wir machen das schon irgendwie, sondern sich beugen und sagen, ich bin bereit, Rat und Weisung anzunehmen. Bill Hybels, ich weiß, der hat zurzeit eine schlechte Presse und wahrscheinlich wird es dann immer besser werden. Und trotzdem hat der Mann unglaublich viel Gutes gesagt, gemacht und getan, dass wir die Kirchen auch bitte im Dorf lassen. Ich rechtfertige nichts, so Klammer zu. Aber der hat einmal in einer Predigt gesagt, er sieht sehr wohl, auch in dieser Riesengemeinde, wenn dort und da Plätze in den Bänken frei bleiben. Er sieht es, wenn Leute nicht mehr kommen. Und er hat trotz dieser großen Gemeinde eine Ahnung, warum. Haben sehr viele Mitarbeiter, die mit den Leuten in Kontakt sind. Und der sagt, die Leute bleiben weg. Und jetzt kommt es wieder. weil man sich verschuldet hat, weil man mit dem Alk nicht zurechtkommt, weil die Kinder aus dem Ruder laufen, die Ehe hängt. Und dann hat in dieser Predigt was ganz Spannendes gesagt: Bitte, liebe Leute, wenn ihr in Schwierigkeiten steckt, raise a flag, so heißt es auf Amerikanisch, also wachelt mit einer Fahne, ich brauche Hilfe. Oh ja, das ist nicht narzisstisch, wie wir sind die Größten, die Stärksten, die Schönsten, die Coolsten, die Kraftvollsten, die Allerüberhauptigsten. Und dann zu sagen, nein, ich brauche Hilfe, ich komme nicht mehr weiter, ich stecke fest. Und er sagt, raise a flag, gib dich zu erkennen. Das ist Sanftmut zu sagen, ich will mir helfen lassen, Weisung und Rat annehmen. Geduld wird noch erwähnt. Das Makrothymia bedeutet nichts anderes als einen schwierigen Menschen ertragen, ihn aushalten, mittragen, weitermachen mit ihm, ihn fordern und fördern, nie die Hoffnung für ihn aufgeben. Makrothymia, das ist das Ertragen von schwierigen Menschen. Hypomone ist das Aushalten von schwierigen Umständen, aber es gibt so Leute, gell, die tanzen dann wie so eine Kettensäge, da ist Rückgrat runter, ne? Das ist also, doch, ja, haben wir, ne? Und da sagt Paulus, ertragt eben einander, haltet es aus, ertragen, nicht zuschlagen, auch nicht mit Worten, und vergebt einander. Also, ganz eine wichtige Sache. Freundlich und gnädig sein, diese Wohltat der Vergebung nicht zu verweigern, jemanden die Sünden erlassen, ihn aus dem Gefängnis seiner Schuld rauslassen, vergeben, verzeihen, vergessen. Gott hat es in unserem Leben schon unzählige Male gemacht und Paulus setzt es bewusst als Maß, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr, lasst den anderen nicht schmoren, baue ihm goldene Brücken, denn verweigerte Versöhnung verhindert alles andere. Und ist die Blockade schlechthin. Lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, ihr wisst es, und vergebt. Euch ist auch schon so viel vergeben worden. Gott macht immer in diesen Dingen den Anfang, setzt immer den ersten Schritt und sagt, so, jetzt gehst mit mir, ich nehme dich an der Hand und wir gehen diesen Weg miteinander, aber vergebt. Und ich rede mir gern den Mund fusselig und franzig. Ich glaube, in manchen Gemeinschaften geht einfach nichts weiter, weil ganz bestimmte Sachen nicht vergeben werden, nicht abgegeben werden bei Gott, nicht er mit dem Urteil betraut wird, sondern wir richten selber und wir wissen, wie es gehört. Und ich sage es nur mal, verweigerte Vergebung oder vorenthaltende Versöhnung, das ist die Blockade für Segen schlechthin. Wir können alles Mögliche uns herrichten und denken, so müsste es laufen, wo wir nicht vergeben. Nachtragend sind. Da geht nichts weiter. Übrigens, nachtragen ist eh so ein schönes Wort. Ich liebe es heiß. Dieses Nachtragen bedeutet nichts anderes, als selber der Dumme zu sein. Selber die Last zu tragen. Karl Helmut hat es einmal recht schön auf den Punkt gebracht. Ich zitiere ihn da gerne. Er hat gesagt, nachtragen, das ist das giftige Pulver selber schlucken und hoffen, dass der andere dran krepiert. Und zu all dem und als letztes zieht an Liebe. Und über Liebe kann man ewig und drei Tage reden, gell? Und das Problem ist für uns natürlich, wenn wir über Liebe reden, dann haben wir zunächst einmal einen sehr erhabenen Liebesbegriff. Wir reden gleich von der Agape. Schmarrn, es fängt wesentlich bescheidener an. Es beginnt immer mit Eros. Doch, ist auch nicht schlecht, ist gar nicht falsch. Das Neue Testament redet nicht von Eros, aber Eros heißt gefällt mir. Will haben. Das kennt ihr alle, gell? Das ist Anziehung, Attraktivität. Philia verwendet das Neue Testament öfters. Sympathie. Ganz viel lieben bleibt natürlich darauf beschränkt. Ich liebe, was ich mag, ich liebe, was mir gefällt. Und wenn die Anziehung nachlässt, Attraktivität abnimmt, wenn nichts mehr da ist, das begehrenswert wäre, dann ist es die Ende der Beziehung. Und in jeder Gemeinschaft, früher oder später, nicht nur in der Ehe, kommt der Moment, wo der andere einfach nicht attraktiv ist. Schwierig ist, und dann schüttelt man ihn als lästige Last ab. Aber das ist nur eine erste Stufe. Stage one. Beginnt immer da. Und da darf man ganz ehrlich sein. Ich habe noch bei meiner Frau, wie ich die kennengelernt habe, die hat mir einfach gefallen. War nicht so schwierig, dass einem die Agnes gefällt. Ist ja hübsch. Ich habe nicht ihre Seele gesehen. Na, ein Gesicht, ein Hüftschwung und so, ne? Na komm, seid ehrlich. Da war doch irgendwas. Das war einfach Attraktivität. Den inneren Menschen sieht man erst viel später. Zuerst ist etwas, das will man haben. Da begehrt man. Und das ist völlig in Ordnung, so, solange es dabei stehen bleibt. Das zweite ist dann das, was das Neue Testament kennt als Storge. Das ist fürsorgliche Liebe, Hingabe, Treue bleiben, auch wenn Schlüsselreize sich abnützen, der Kick ausbleibt. Im kleinen Prinz sagt der Saint-Exupéry einmal, was man sich vertraut gemacht hat, dafür ist man verantwortlich. Und dann kommt Agape ins Spiel auf einer dritten Ebene, den Preis bezahlen. Alles einsetzen, alles tun, um den anderen für sich zu gewinnen, mit ihm zusammen zu sein. Römer 5, Vers 5, die folgenden Verse, hat der Paulus das ganz ausführlich gezeigt und gesagt, Gott hat uns geliebt zu einer Zeit, da war nichts dran bei uns, da waren wir schwach, gottlos, Sünder, Feinde, so, das hat er geliebt uns. Und das dauert natürlich, bis Liebe reif wird. Bis man lieben kann, was einem nicht gefällt. Bis man lieben kann, was man nicht mag. Und das ist nicht geheuchelt, sondern ein Willensentschluss. Liebe geht nie leicht und mühelos. Verlangt einen Preis. Lieben heißt leiden. Den ersten Schritt tun. Ich sage nicht, dass die anderen Stadien vorher wertlos sind. Aber ich sage, dass sie nicht ausreichen. Das letzte Stadium von Liebe ist dort erreicht, wo ich einen Preis bezahle. Und ich weiß nicht einmal, ob der andere das Angebot annimmt, die Liebe erwidert. Und dann trotzdem weiterlieben und nicht aufgeben. Den Preis bezahlen, denn es kostet. Lieben heißt leiden. Und als Gott uns geliebt hat, als wir schwierig waren, hat er vor allem gelitten. Und als Jesus am Kreuz hängt, weiß er nicht mit Sicherheit, wie viele dieses Kreuz überhaupt annehmen werden. Und hat es trotzdem für alle getan und für alle geschenkt und gegeben. Liebe zahlt diesen Preis. Und Liebe wartet, dass der andere entgegenkommt. Doch, das ist schön, wenn es eine Begegnung wird. Aber garantiert ist nichts. Liebe heißt immer, in Deutschland haben sie so ein schönes Wort, wenn man Vorkasse zahlen muss, ne? In Vorlage treten. Ich habe das nie so richtig kapiert, ich habe nur gemerkt, der Zahnarzt will ja Geld in Deutschland. Ich soll in Vorlage treten. Auf Deutsch, ich schiebe zuerst was um mich. Das hat mit Lieben zu tun. Zuerst anfangen, den Preis bezahlen. So und all das, sagt Paulus, tragt ihr an euch. Und ihr müsst es nicht aus eurer eigenen Kraft stemmen. Christus ist ja da. Er ist mit allem gekommen. Nur dann lass es raus und bleib nicht bei dem hängen, was du bist. Das ist auch nicht einfach nur schlecht, nur nie ausreichend. Guter Umgang miteinander. Ich bin nicht der Wichtigste. Ich bin nicht einmal der Größte. Ich bin allerdings zum Größten berufen. Und das Größte ist, dass Christus in mir Gestalt gewinnt. Und dass mein Leben eine Darstellung seines Wesens wird, hier auf Erden. Eine irdische Darstellung, himmlische Wirklichkeit. Das ist deine Berufung und das ist die Berufung von Gemeinde. Amen.